Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Wenn wir durch diese Mischung, die die Kinder ja selber haben und immer schon mitbringen und wo so viel mehr, sagen wir mal, Gender Trouble schon immer ist, als wir es in unseren Stereotypen, in unseren doofen Redewendungen, in den Vorurteilen haben, wenn wir das erstmal sehen, auch bei Kindern, dann ist schon ganz viel geworden. Ich versuche nicht mit meiner Forschung politisch einzugreifen, Orientierung zu geben, was zu verändern oder so. Das ist nicht mein Anliegen. Aber ich bin andererseits auch doch ein politischer, ein intellektueller Mensch. Wir in der Wissenschaft, fast egal in welchem Feld, haben immer damit zu tun, dass wir uns ja immer mit den Dingen beschäftigen, die im Alltag so klar zu sein scheinen.
Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und ich hoste den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Hier porträtieren wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die mit ihren Ideen und der Forschung Deutschland nach vorne bringen. Heute bei mir zu Gast die deutsch-argentinische Soziologin Paula Irene Villa-Braslavski, Lehrstuhlinhaberin für allgemeine Soziologie und Gender Studies am Institut für Soziologie der Universität München oder LMU. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Frau Professorin Villa-Braslavski.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
In Ihrem Namen klingt es schon mit, dass da Sie irgendjemanden in der Familie haben, der von irgendwo anders kommt. Ich weiß jetzt durch mein Recherchieren zu Ihnen, Sie sind in Lateinamerika geboren, in Kanada aufgewachsen, nach Deutschland gekommen. Wie kam es denn dazu?
Ja, also um es ganz genau zu machen, ich bin in Santiago de Chile geboren. Meine Familie kommt aber komplett aus Buenos Aires, Argentinien, zumindest bis zu meiner Urgroßelterngeneration. Da kommt sie dann komplett aus der Ukraine und Polen, also aus Osteuropa ausgewanderte Juden, die nach Argentinien gegangen sind. Und wir sind dann mit meiner Mutter, meine Eltern haben sich früh getrennt, meine Schwester und ich, sind mit meiner Mutter dann den internationalen Stationen einer akademischen Karriere gefolgt. Meine Mutter ist Professorin oder war bis vor kurzem Professorin für Biochemie und in der Mischung aus politischen Umständen und akademischer Karriere, also politischen Umständen in Argentinien und den Logiken einer internationalen akademischen Karriere, haben wir dann eben Kindheit, Jugend und so verbracht in den USA, in Kanada. Und ich bin in Deutschland mit meiner Mutter natürlich und meiner Schwester seit 1976, als meine Mutter nämlich dann zunächst Gast und dann Professorin an einem Max-Planck-Institut in Mülheim an der Ruhr wurde. So kam das.
Mhm. Wahnsinn. Also mit der Mutter, Akademikerin, alleine aufgebrochen, ist ein Wagnis zu der Zeit, einfach so rauszugehen. War das immer einfach für Sie?
Für mich oder für meine Mutter?
Für Ihre Mutter und für Sie. Also Sie sind ja als Kind sozusagen, was heißt als Kind, als Heranwachsende eben einfach auch oft wieder durch einen Ortswechsel in neue Situationen gebracht worden, wo Sie sich als Jugendliche neu immer wieder einstellen mussten. Ich denke mir, eine berufstätige Mutter, die eine Karriere verfolgt und mit ihren zwei Töchtern sich auf einen anderen Kontinent trotzdem einfach begibt, da muss ja schon eine Power dahinter gewesen sein.
Total, also für meine Mutter ist das eine wahnsinnige Leistung, Anstrengung, aber auch eine tolle Bereicherung gewesen. Ich glaube, für meine Mutter war das einerseits sehr, sehr schwierig, weil diese ganze, sagen wir mal, Karriere und Zeit sehr lange von ganz starker Prekarität, also von Unsicherheit, von Unklarheit in Bezug auf die Zukunft, von Kurzfristigkeit geprägt war. Das ist ja auch weiterhin heute so, das wissen wir im akademischen Feld. Ist ja die Prekarität massiv. Also die Leute haben bis zur Professur ganz begrenzte und unsichere Arbeitsverhältnisse und Formen. Und das war für sie sehr schwierig, dann nochmal erschwert durch sozusagen verschiedene Sprachen sich immer neu einfinden. Und auch gerade der Wechsel nach Deutschland war begleitet von einer ganz starken Sorge und Trauer und Wut über das, was in Argentinien politisch passierte, der Militärputsch 1976, das war ein ganz schlimmer Schatten auf dem Leben meiner Mutter gewissermaßen. Sie ist ja auch selber bedroht worden mit Folter und so weiter, also deswegen sind wir ja nun auch in Deutschland dann einerseits. Andererseits aber kommen wir aus einer Familie selber, die das so gewissermaßen schon in der DNA trägt. Also Diaspora, Sprachenwechsel und die Verbindung mit akademischer Karriere, das war schon bei der Mutter meiner Mutter so. Also meine Großmutter war auch Professorin und auch international, mit einer internationalen Karriere und so weiter. Also da gab es schon auch eine... Das war zumindest eine Option, ja. Meine Mutter war jetzt nicht die erste einzige Exotin in der Familie, die das gemacht hat. Das denkt man von Deutschland immer aus. Aber in Südamerika gibt es eben auch und gab es historisch auch mehr als hierzulande Frauen, die auch akademisch Karriere gemacht haben und auch so internationale Biografien hatten durch eben Migration. Und insofern war das so eine Mischung aus, ja, das ist das, was wir halt tun in unserer Familie einerseits, aber natürlich auch eine ganz krasse, muss man sagen, Herausforderung und Schwierigkeit auch noch als jüdische Menschen, wir sind Juden, Jüdinnen und dann noch nach Deutschland zu kommen, das war auch nochmal nicht einfach, auch gerade für meine Mutter, obwohl wir das Gegenteil von religiös sind sozusagen, aber doch sozusagen jüdisch und ja, das war wirklich, wirklich schwierig, ganz bestimmt.
Manchmal sind es ja zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite sagen Sie, Wissenschaft, Akademikertum war schon immer bei uns weit verbreitet in der Familie. Auf der anderen Seite ist dann vielleicht auch ein Erwartungsdruck da. Hat Ihre Mutter erwartet, dass Sie und Ihre Schwester in die Wissenschaft gehen? Oder was macht Ihre Schwester heute?
Jein. Also die Erwartung war und ist schon, dass wir ganz viel Bildung, sagen wir mal, auf jeden Fall machen und durchlaufen, dass wir uns für Wissen, für intellektuelle Dinge, für Wissenschaft interessieren. Ob jetzt wirklich die Erwartung so war, unbedingt jetzt Professorin zu werden oder Wissenschaftlerin, würde ich gar nicht so eng sagen. Meine Schwester ist Biologin und meine Schwester hat promoviert in der Biologie, ist dann aber aus der Wissenschaft raus und die arbeitet heute in der Produktentwicklung und Projektmanagement bei Procter & Gamble, also bei einem Unternehmen, und befasst sich mit der Entwicklung von Slip-Einlagen für Frauen oder die hat früher in der Windelabteilung gearbeitet oder Cremes, also sowas macht die und ist da auch ganz happy. Also die ist eben nicht in der Wissenschaft. Das fand meine Mutter irgendwie nicht so toll zunächst, aber auch voll okay irgendwie. Das hat eher damit zu tun, dass meine Mutter ganz stark, wie alle bei uns in der Familie, die Idee hat, dass wir Berufe, Tätigkeiten, Dinge, Karrieren oder egal was, aber Dinge tun sollten, die der Allgemeinheit, der Gesellschaft, den Menschen zugutekommen und nicht sich am Profit orientieren. Also meine Mutter ist da ganz politisch sozusagen ja engagiert, dass es nicht gut ist oder ja, dass es nicht darum gehen sollte, im Beruf oder so einfach noch mehr Geld zu machen oder für Unternehmen Geld zu machen, sondern dem Gemeinwohl zu dienen. Und deswegen, das ist ein ganz wichtiger Teil auch ihrer eigenen wissenschaftlichen Praxis. Aber insgesamt in der Erziehung bei uns zu Hause ging es und geht es noch darum, dass man sinnvolle Dinge tut, dass man sich weiterentwickelt, dass man mit anderen gute Jobs macht und so und nicht einfach nur aufs Geld verdienen oder so aus ist. Und da sind wir beide, glaube ich, meine Schwester und ich, ganz gut geraten in der Hinsicht, hoffe ich jedenfalls.
Ist das dieser Leitspruch etwas, was Sie auch für sich mit in Ihren Alltag an die Universität nehmen? Ich möchte noch ganz kurz einfügen, dass Frau Villa-Praslavski die führende Genderforscherin hier in Deutschland ist, die wir haben. Und gerade dieses etwas fürs Allgemeinwohltun, sich mit gesellschaftlichen Normen, Systemen auseinanderzusetzen. Ich selbst habe auch mal Germanistik studiert, Judith Butler und ähnliche nur am Rande gestreift. kann und möchte mit Ihnen auch nicht darüber reden, denn das tun Sie in den RHI-Kontexten mit Martin Lang in ausführlicher Form. Dennoch würde mich das interessieren, ob Sie für sich in Ihrem akademischen Werdegang auch eine gesellschaftspolitische Verantwortung sehen.
Jein, also nicht wirklich. Ich habe eine anders als andere vielleicht, aber selber eine sehr versuche jedenfalls ziemlich strikt zu trennen zwischen Forschung, Wissenschaft und auch akademischer Lehre als eine sozusagen Forschungswissenschaftslehre Tätigkeit, die sich an keinen anderen Kriterien orientieren sollte, als an denen, die im wissenschaftlichen Feld gelten. Also nein, ich versuche nicht mit meiner Forschung politisch einzugreifen, Orientierung zu geben, was zu verändern oder so. Das ist nicht mein Anliegen. Aber ich bin andererseits auch doch ein politischer, ein intellektueller Mensch. Ich stehe links, so würde ich mich verorten. Ich habe hoffentlich ziemlich, ja, ich glaube, klare ethische Ansprüche an mein eigenes Leben und auch an mein Wirken und versuche das, was ich sozusagen in dem Feld der Forschung, der Wissenschaft mache, zu übersetzen, Impulse daraus zu geben, so beispielsweise zur Aufklärung in der Gesellschaft beizutragen, die Diskussionen zu versachlichen, Argumente zu bringen, Einsichten, Evidenzen aus der Forschung, ohne dass ich damit sage, wir sollten alle so leben, wir müssen alle das machen, so sollte es sein. Also jedenfalls da, wo es die Wissenschaft betrifft. Ich gehe natürlich als Privatperson auf Demos oder bringe mich ein, aber als Soziologin, als auch Genderforscherin versuche ich kritisch zu reflektieren, methodisch sauber zu beobachten und zu verstehen, was in der gesellschaftlichen Wirklichkeit passiert, ohne das auszurichten an einem bestimmten politischen Programm. Auf der Metaebene sind darin schon auch politische Dinge eingelassen. Beispielsweise, ich finde es sehr falsch, wenn ökonomische Logiken in der Bildung oder in der Forschung Einzug halten. Das ist schon auch eine politische Haltung, aber es ist eine wissenschaftspolitische Haltung. Ja, das geht mir da nicht um Parteiprogramme oder um Alltagspraxis, was wollen wir tun, aber ich kann schon auch als Wissenschaftlerin sagen, es gibt gute Gründe dafür, eine bestimmte Form der privatwirtschaftlichen Ökonomisierung von Bildung, von Universitäten kritisch zu sehen und auch wirklich sich dagegen zu verteidigen. Also das ist schon eine, wenn Sie so wollen, forschungswissenschaftspolitische Ebene, die ich einnehme. Ich bin auch Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und schon auch in dieser Funktion, klar, mache ich auch Forschungs- und Wissenschaftspolitik, aber in diesem Feld und nicht darüber hinaus. Also das hat jetzt nichts mit, weiß ich nicht, Judith Butler oder Transgender-Fragen oder so zu tun.
Aber von außen betrachtet ist dieses, ich nenne das jetzt so, dieses Gender-Thema, so wie man es ich oder lese. Ja, genau, das Gender-Ding. So steht es in den Zeitungen, in den sozialen Medien. Ähnlich wie ein Thema eines anderen Gastes von mir, da ging es um die Angst, die man gegenüber künstlicher Intelligenz hat. Und jeder meint, mitreden zu können. So stelle ich mir das bei Ihrem Forschungsthema dennoch auch so vor. Anders als wenn ich jetzt über astrophysikalische Miniaturrechnungen spreche. Ich kann mir das schwer vorstellen, dass Ihnen nicht Menschen trotzdem zu Ihren Forschungsergebnissen auch immer politisch oder mit vor allen Dingen einer eigenen Meinung begegnen.
Total, die ganze Zeit und in sehr wuchtigen Formen, also die nicht nur interessant und angenehm sind. Also ich bin seit vielen Jahren mit sehr viel auch Gewaltandrohungen und Hass und obszönen, manchmal auch rassistischen Beleidigungen zugange. Ich bekomme das sehr viel weniger als andere. Ich will auch nicht überdramatisieren, aber ja, klar. Und das war mal mehr, aber ja, es ist auch klar des Alltags. Absolut, so ist es. Und es gibt ja kaum Leute in der Wissenschaft, die nicht permanent die Erfahrung machen, dass Leute im Alltag es besser zu wissen meinen. Dass es ja, also vielleicht in der theoretischen oder Astrophysik oder in der Mathematik, aber sonst ist es doch immer so. Bei jeder medizinischen Frage, bei jeder psychologischen Frage, bei jeder literaturwissenschaftlichen Frage, bei jeder chemischen Frage meinen immer wieder Leute, dass sie es doch eigentlich wissen oder besser wissen. Also das ist wirklich ja so ein Phänomen, das kann auch manchmal sehr lustig und sehr produktiv auch sein, das ist nicht nur schlimm, aber wir in der Wissenschaft, fast egal in welchem Feld, haben immer damit zu tun, dass wir uns ja immer mit den Dingen beschäftigen, die im Alltag so klar zu sein scheinen, ob es Klima, Wetter, ob es physikalische Gesetze sind, ob es Geschlecht ist oder ob es Literatur oder Kino ist, wir beschäftigen uns qua Definition sozusagen in der Wissenschaft mit Dingen, die wir alle auch im Alltag kennen und die sich in der Wissenschaft als immer komplexer, unklarer, interessanter, vielschichtiger darstellen, als wir alle, auch ich ja, im Alltag das brauchen. Das ist das Wesen von Wissenschaft, egal in welchem Feld. Also in der Geschlechterforschung ist es nun im Moment gerade besonders politisiert. Im Fall von Geschlecht ist es besonders ja toxisch zum Teil und fundamentalistisch, wie das diskutiert wird. Da gibt es einfach viel Aggression auch. Das ist schon auch ein Problem. Aber es ist überhaupt nicht das einzige Feld, in dem das die Erfahrung von vielen KollegInnen ist, dass ihnen das immer wieder so begegnet.
Aber Sie haben einen Weg gefunden, wo Sie das sagen können, da ist ein Stopp, das lasse ich nicht an mich persönlich ran. Also weil man muss ja auch irgendwo lernen können mit so einer Art ungefiltertem Feedback, wie wir es jetzt durch viele Social-Media-Aktivitäten oder dass jeder alles finden kann im Netz auf einen zukommt. Ist Ihnen das schon immer gelungen?
Nein, gar nicht. Mir gelingt das überhaupt nicht gut. Also ich lebe selber quasi in Social Media. Ich bin wirklich sehr lange schon sehr, sehr viel auf Facebook und jetzt auch auf Twitter seit einigen Jahren und bin sehr medienaffin, schätze das auch sehr. Es hat ganz viele tolle, positive Effekte. Aber es hat eben auch genau dieses Problem, permanent sozusagen dann konfrontiert zu sein mit all dem Üblen, was da auch über mir oder auch über andere sozusagen gekippt wird und wie, was für ein, also Quatsch wäre nicht so schlimm, aber was für bösartige Dinge da gesagt werden und ich bin überhaupt nicht gut darin, das auf Distanz zu halten. Was ich gefunden habe als Umgang damit ist, mit anderen zu teilen, also nicht alleine zu bleiben, manchmal vor allem dann, wenn es gehässig oder bedrohlich oder wirklich eklig wird, das fühlt sich wirklich auch eklig an. Also und was ich mache und was mir immer wieder hilft, ist es mit anderen zu teilen, also semi-öffentlich. Also wenn ich üble E-Mails kriege oder komische Twitter-Kommentare, dass ich die fotografiere, screenshotte oder so und dann anonymisiere, weil wir sind ja gut und anonymisieren, aber man sollte nicht meinen, dass andere Leute es tun. Also dieses Anonyme ist überhaupt egal. Leute machen unter ihrem Klarnamen alles Mögliche im Netz. Und dass ich das dann beispielsweise auf Facebook oder so mit meiner Blase in Anführungszeichen teile. Und das ist sehr wohltuend. Also wir lachen darüber, wir denken uns schlagfertige Antworten aus, andere teilen ihre Erfahrungen. Also da ist so eine Solidarisierung und eine Analyse dessen, die auch vom Gefühl her klar macht, ne, ich bin damit nicht allein, ich muss mich da auch nicht schämen, auch wenn es manchmal echt fies ist, so obszön zum Beispiel, ja, das macht ja was mit mir auch. Aber das mit anderen zu teilen, das ist mein Weg, damit umzugehen.
Sie sind jetzt schon seit 2008 in München, wenn ich das richtig sehe, und teilen hier mit anderen bestimmt auch viel mit Ihrer Familie und Freunden. Was ist denn Ihr Bestort, um in München zu sein?
Oh, das ist eine schöne Frage. Es gibt viele schöne Orte in München. Also ich mag München wahnsinnig gern. Und auch das Drumherum natürlich, so stereotyp das ist. Aber tatsächlich, ich liebe den Staffelsee. Aber viele andere auch und ich komme auf den Staffelsee, weil sehr gute Freunde, Freundinnen, Familie von uns, NachbarInnen, mit denen wir quasi wie in so einer WG lange gewohnt haben, also wirklich in der Wohnung nebenan lange Jahre, die haben auf der Insel im Staffelsee so ein Zelt und da haben wir ganz viele Sommertage verbracht und so, also das. Aber in München, im Moment, es ist Sommer und die Isar, muss man einfach ganz ganz klischeehaft, aber es ist so, sagen, ich floate gern in der Isar, ob am Flaucher, an der Weideninsel oder am Deutschen Museum, also ans Wasser zu gehen und dann sich von der kalten Strömung ein bisschen mitnehmen zu lassen, um wieder zurückzugehen und so. Und ich finde, auch selbst wenn es voll ist, ist es so angenehm. Also die Menschen genießen das auf eine so angenehme Art und Weise. Man hört ganz viele verschiedene Sprachen und es sind viele Leute und Leute sind freundlich zueinander. Also ich finde generell, München ist eine Stadt, in der man wahnsinnig gut öffentliche Orte miteinander teilen kann. Biergärten, Plätze, U-Bahn, Isar-Ufer, Englischer Garten. Klar gibt es auch manchmal wirklich sehr unschöne Vorfälle. Es gibt auch Armut, es gibt Gewalt, es gibt Drogen in dieser Stadt. Das wird gerne übersehen, ist aber eigentlich leicht zu sehen. Aber insgesamt im Großen und Ganzen finde ich, ist es eine sehr freundliche Stadt, in der man wirklich in der Öffentlichkeit, in der sich Menschen auch begegnen, sich anschauen, sich in die Augen gucken, mal drei Worte miteinander wechseln. Und naja, da, wenn Sie jetzt so fragen und da Sommer ist, würde ich sagen, an der Isar. Das finde ich schon ganz toll.
Sie beobachten die Menschen. Was fällt Ihnen denn an einem Mensch als erstes auf, wenn Sie sich den anschauen? Worauf achten Sie?
Also das wird wie bei allen Menschen darauf ankommen, in was für einer Situation das passiert, ob ich jetzt mit, keine Ahnung, meiner Teenager-Tochter schnell irgendwo hin muss, ob ich im Club nachts unterwegs bin, ob ich bei einem Vortrag bin, ob ich einkaufen bin beim Sport. Also wie bei allen Menschen ist es sehr davon geprägt, in was für einer sozialen Situation das stattfindet. Ich glaube, worauf ich am meisten erstmal achte, ist so eine Art Energie. Also es ist gar nicht irgendwas Spezielles wie die Augenfarbe oder die Schuhgröße oder was für Kleidung jemand trägt, sondern ein bisschen unklar, also ich kann das nicht so präzise formulieren, aber ich glaube, es ist so eine Energie, bei der ich so ein Gefühl kriege, was sicherlich oft falsch ist. Ne? Das ist ja mit Vorurteilen natürlich auch bei mir wie bei allen so. Es ist ein Vorurteil, es ist auch erstmal okay und wichtig, einen zu haben, aber man muss es immer auch revidieren können. Aber wo ich erstmal mir ein schnelles, unbewusstes Urteil darüber bilde, ist jemand ruhig, ist jemand energetisch, ist jemand aggressiv, ist jemand mit sich selbst beschäftigt, ist jemand verwickelt, ist jemand vertrauenswürdig, also auch von so einer Energie her halten wir die Abstände zueinander ein, so Distanzen im Raum und so weiter. Also ich könnte gar nicht sagen, es ist irgendwas Spezielles an einer Person, sondern eher so, mit was für einer Art von Energie und Haltung oder so ist jemand in der Situation. Ja, und manchmal denke ich nämlich wahr, da braucht jemand Hilfe oder so und ich neige sehr dazu, mich sehr einzubringen. Meine Kinder fanden es eine Zeit lang ganz schlimm. Oh, Mama, du schon wieder. Ja, wenn ich Leute anspreche, brauchen sie Hilfe oder geht's ihnen gut oder so. Ich bin da so ein bisschen, ich spreche viel mit Leuten. Also genau, auf so eine Art von Energie und Haltung achte ich vor allem.
Vielleicht aber auch etwas, was Sie mitgenommen haben aus Ihren quasi Anfangsjahren, wenn Sie viel unterwegs waren, viel Menschen, vielen kulturellen verschiedenen Kontexten begegnet
ja,
sind,
würde ich auch sagen.
Menschen einschätzen lernen, Situationen in verschiedenen Kontexten.
Ganz genau, so erkläre ich mir das selber auch, genau, kann Ihnen da nur zustimmen, ist auch meine Erklärung, dass solche ja Migrations-Diaspora-Bewegungsbiografien das eher befördern, das ist sicher nicht bei allen zwangsläufig so, aber die Chance ist größer, dass man genau das ausbildet, so eine Antenne für die Situation, für den Raum, für die Leute, für die Erwartungen, für wie geht das hier, ohne groß zu fragen, weil man einfach funktionieren muss und denke ich, hat damit zu tun, ja.
Erlauben Sie mir die Klischeefrage, ich selber habe Kinder, Mädchen und Jungs, Sie auch, soweit ich weiß, und jetzt wirklich, haben Sie was unterschiedlich gemacht in der Erziehung
Bestimmt. Bei
Ihrem Sohn und Ihrer Tochter? Was
Bestimmt.
Sollte ich denn vermeiden? Haben Sie einen Tipp für mich aus Ihrem Forschungswissen?
Das ist genau da, wo ich sage, das müssen Sie selber wissen. Das ist nicht meine Aufgabe. Wenn Sie Jungs und Mädchen unterschiedlich erziehen wollen oder es okay finden oder genau das Gegenteil, ist das wirklich Ihre Entscheidung. Es steht mir nicht zu und das ist mir wirklich wichtig als Soziologin. da was zu sagen. Und das weise ich wirklich zurück. Ich kann Ihnen sagen, was wir aus der Forschung wissen.
Sehr
dass
gerne.
Auch selbst diejenigen, die meinen, dass sie geschlechtsunabhängig, ganz neutral ihre Kinder erziehen, das nicht tun. Dass natürlich auch ich sicherlich Unterschiede gemacht habe. Vielleicht gerade im Versuch, neutral zu sein, genau in die entgegengesetzte Richtung oder so. Also, aber niemand, das wissen wir aus der Forschung sehr genau, niemand hier und heute ist neutral in Bezug auf beispielsweise die eigenen Kinder, wenn es um Geschlechterfragen geht. Aber es ist ganz toll, vielleicht sich daran zu orientieren. Und viele Leute tun das und das kann ganz vieles bewirken. Aber niemand solle sich einbilden, sozusagen außerhalb von Normen zu stehen. Ich für mich würde sagen, ja, ich habe wirklich versucht, bewusst damit umzugehen. Ich habe versucht, auch weil ich ja selber, und das ist, glaube ich, auch so eine wichtige Einsicht, weil ich selber so ein herkomme aus einer Familie, aus einem Kontext, aus verschiedenen Ländern, die ja auch die Geschlechtlichkeit markiert haben. Also anders gesagt, meine Mutter ist für deutsche Verhältnisse eine total untypische Mutter gewesen und ist sie noch. Meine Großmutter auch total, ja. Das ist sehr deutsch, was wir hier für geschlechtstypisch halten. Also einfach schon eine internationale Form, ja. Das durchkreuzt bestimmte Geschlechterstereotype. Und insofern, glaube ich, habe ich da auch schon so einen anderen Blick gehabt als viele andere. Aber klar, habe ich sicherlich auch meine Kinder in einer geschlechtskonformen oder typischen oder traditionellen Weise auch adressiert. Auch wenn ich versucht habe, das anders zu machen. Und was ich selber vor allem versucht habe, und ich glaube, das tun inzwischen auch viele, ist den Kindern viel Raum zu geben. Nicht so stark zu sagen, aber das machen Mädchen nicht, das machen doch Jungs nicht und du so oder so, sondern ja, dass immer mehr Menschen zumindest versuchen, das mehr atmen zu lassen, den Kindern da mehr Raum zu geben und auch zu sehen, dass Kinder Phasen haben. Aber das glaube ich schon, dass ich das versucht habe und ich hoffe, dass das gut gelungen ist und ich glaube, viele andere tun es auch, die Kinder und Jugendliche da auch einfach mehr in Ruhe zu lassen, das nicht zu normieren, nicht immer sofort so zu disziplinieren und einzuengen, Mädchen sind so, Jungs sind so, ja, und ja, bei meinen Kindern ist das eine tolle Mischung. Und das finde ich toll, wenn wir durch diese Mischung, die die Kinder ja selber haben und immer schon mitbringen und wo so viel mehr, sagen wir mal, Gender Trouble schon immer ist, als wir es in unseren Stereotypen, in unseren doofen Redewendungen, in den Vorurteilen haben, wenn wir das erstmal sehen, auch bei Kindern, dann ist schon ganz viel gewonnen. Und ich glaube, das tun auch immer mehr Leute. Ganz undramatisch, ganz unspektakulär auch.
Diese Zeit des Gender Troubles, wie war das denn bei Ihnen? Also gab es irgendwie so einen Bang-Moment, wo Sie gewusst haben, ah, das bin jetzt ich und da gehe ich hin? Hat sich das irgendwo gesetzt oder war das mehr ein Ausprobieren, auch mal eine Sackgasse erleben, sich weiterentwickeln, gucken, wo finde ich einen Ort, wo ich mich wissenschaftlich und persönlich gut aufgehoben fühle?
Also ich finde, all diese Fragen, wer bin ich in geschlechtlicher Hinsicht, wer bin ich in auch zum Beispiel Begehren, Sexualitätshinsicht, bin ich dies oder das, hetero oder homo oder was mache ich wissenschaftlich, mache ich diese Soziologie oder eine andere, bin ich jetzt eigentlich Mutter oder Professorin, diese Fragen in einem Entweder-Oder oder in einer vermeintlichen Klarheit zu stellen. Das ist das, was mich am meisten stört. Auch immer schon, wenn Leute gefragt haben, ja, aber was ist jetzt deine Muttersprache? Oder in welchem Land bist du denn am liebsten? Oder was ist da, wer bist du eigentlich? Und welches Land gefällt dir am besten? Also ich bin immer schon mit diesen Vereindeutigungszumutungen aufgewachsen. Und dagegen habe ich mich immer schon gewehrt, weil das für mich nie gepasst hat. Ich habe immer schon gesagt, ich habe 3 Muttersprachen. Ich weiß nicht, ich finde ganz viele Länder irgendwie haben was für mich von Heimat. Ob ich jetzt so weiblich oder so bin, weiß ich nicht. Ich habe immer schon auch, also so seit ich das praktiziere gewissermaßen auch sexuell nicht so eindeutig gelebt, immer schon mit Frauen, mit Männern Beziehungen auch geführt. Ich weiß nicht, ob ich die Soziologie, die ich heute mache, noch in 10 Jahren machen werde. Ich fand immer schon, dass ich als Mutter auch eine Intellektuelle bleibe und dass ich auch als Professorin auch mal über meine Kinder spreche. Also manchmal vielleicht ein bisschen zu entgrenzt, das ist vielleicht manchmal auch nicht so leicht oder macht man sich manchmal so ein bisschen nackig in Kontexten, wo das vielleicht nicht immer so gut ist. Aber eigentlich habe ich damit keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich habe eher, also Ihre Frage würde ich so beantworten. Ich finde diese Fragen nicht so wichtig. Ich lebe toll und das ist ein großes Privileg, weil ich in einem Land lebe, weil ich in einem Kontext lebe, in dem das auch sein darf. Ich muss mich nicht entscheiden. Ich kann die Unklarheit, wie bin ich weiblich, wie bin ich Wissenschaftlerin, wie bin ich Familienmensch, wie bin ich Partnerin, ich lebe jetzt, also bin jetzt mit einer Frau zusammen, wie bin ich das und so, also dass das changieren, dass das atmen kann, dass sich das verändern darf, dass das nicht so vereindeutigt sein muss. Das ist mein großes Privileg, meine Freiheit und ich möchte mich da nicht einengen lassen und brauche für mich auch überhaupt nicht. Ich bin total okay, wenn es so unklar manchmal ist. Klar macht mir das manchmal Gedanken oder ich setze mich damit auseinander, aber nicht in einer Art und Weise, die ich bedrohlich finde. Nie.
Ich habe viel gelacht mit Ihnen, Frau Villa-Fraslawski. Was bringt Sie denn garantiert zum Lachen?
Mich bringt ganz garantiert all das zum Lachen, was auch mich betrifft und selbst ironisch auf eine verständnisvolle, freundliche und zugleich zynisch-bissige Art ist. Ich finde, das ist eine Kunst, die wir in der Öffentlichkeit ganz schön verloren haben, in meiner Wahrnehmung. Die Fähigkeit, gleichzeitig für so Überzeugungen einzustehen, auch kontrovers zu streiten, zu diskutieren, was ich eigentlich, naja, gerne tue oder wichtig finde, hoffentlich auch gut mache. Und darin gleichzeitig zu lachen, und zwar auch selbstironisch zu lachen. Ich lache, anders gesagt, mit bestimmten Menschen in bestimmten Formen gern über mich tatsächlich. Und finde aber, oder über Leute wie mich, ja, über so Lehrstuhlbesetzerinnen, über elementierten Elfenbeintürmen, die so Gender-Gaga-crazy Umerziehungslager mit ihren Studenten machen oder Studentinnen, Studierende. Ja, so, also über sowas lache ich total gerne. Nicht, aber wenn das gegen mich gerichtet ist. Und ich finde, unsere Öffentlichkeit bietet das wenig. Anders gesagt, es gibt ein paar Comedians, mit denen ich unglaublich gut so lachen kann. Ich möchte empfehlen zwei. Das eine sind die Baroness von Sketch Show. Die gibt's nicht mehr. Baroness von Sketch. Das ist eine kanadische Gruppe von, ich glaube, wesentlich vier Comedy-Frauen, die so Sketches, ganz viele Staffeln hatten. Die gibt's jetzt nicht mehr, aber man kann ganz viel online finden. Gab's bis vor kurzem noch. Die ganz viele Sketches und Sachen machen, wo sie alle möglichen Facetten von, ja, Frau sein, weiblich sein, woke sein, urban leben, in der Gegenwart Karriere machen und so wahnsinnig lustig auf die Schippe nehmen. Und also ich finde die unglaublich toll. Die sind so klug, scharf beobachtet, sehr selbstironisch und gleichzeitig echt feministisch und richtig cool. Die. Und ich möchte auch empfehlen Hannah Gadsby, die jetzt Shows auf Netflix hat im Moment auch und jetzt auch tourt. Ich freue mich sehr. Die wurde verschoben auf November, Covid in Berlin. Jetzt schaue ich sie live. Ist eine dicke, große Lesbe und die sich selber auch so positioniert und die alleine riesige Shows macht und Hallen füllt und die eine unglaublich tolle Mischung macht von sehr engagierter politischer Kritik. Sie redet darüber, wie sie auch vergewaltigt wurde, wie sie, was für ein Bullying sie erlebt hat in ihrem Leben, welche Diffamierung, Ausgrenzung, Demütigung und wie sie damit beispielsweise hadert, dass Leute wie sie, die dick und groß sind und so, dass sie eigentlich nur Comedy machen dürfen, in Anführungszeichen, wenn sie so self-deprecating sind, wie sie sagt, also sich selber beschämen und selber klein machen und wie sie das nicht mehr möchte. Und das bringt sie auf die Bühne und gleichzeitig ist das auch so wahnsinnig klug und witzig und auch selbstironisch. Also die empfehle ich unbedingt. Und darüber kann ich total lachen. Das finde ich super. Also ich kann, glaube ich, ich lache sehr gerne. Und ich wünschte, ich könnte noch mehr lachen und wir hätten nicht so eine manchmal sehr verbissene öffentliche Form, wie wir sie haben. Aber die haben wir auch aus guten Gründen. Das verstehe ich schon auch. Und die Frage, worüber wir lachen, ist wirklich auch sehr politisch. Also das möchte ich auch nicht so, ich möchte jetzt nicht so klingen, als ob irgendwelche woken Killjoys uns das Lachen verbieten würden, weil wir jetzt nicht mehr über rassistische oder sexistische Sachen lachen dürfen. Das meine ich ganz und gar nicht. Ich finde, es ist wirklich an der Zeit, dass wir auch einfach klügere, bessere Comedy auch in Deutschland kriegen. Und es gibt ja einige. Ich finde auch Caroline Kebekus toll oder ja, also es gibt so einiges. Ja, also über diese Dinge lache ich gerne.
Und wie Sie lachen, welche Themen Sie vorbringen und wie Sie mit Ihren Studenten dann in der Universität in die Tiefe gehen bei Ihrer wissenschaftlichen Forschung, dem Ganzen eine theoretische Grundlage geben und auch eben das, was wir zu Beginn besprochen haben, beobachten, einordnen, Impulse, aber trotzdem auch in die Gesellschaft geben. Das können Sie sich bei Martin Lang in den RHI-Kontexten mit Professorin Willa Braslavski anschauen. Für uns ist das Gespräch an dieser Stelle zu Ende. Ich möchte Ihnen von Herzen danken. Es war eine wunderbare Dreiviertelstunde, die ich mit Ihnen verbringen durfte.
Ich danke Ihnen vielmals. War mir auch eine Freude. Danke.
Und wer mehr zu Professorin Willa Braslavski erfahren möchte, der schaut unten in die Shownotes. Dort steht alles zu ihrem akademischen Werdegang oder an der LMU München. Ganz einfach im Internet ist sie auch zu finden mit ihren Themen und das, was sie bewegt. Ich freue mich, wenn Sie heute zugehört haben, Spaß an diesem neuen Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut hatten und lassen Sie mir doch in jedem Fall eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind. Tschüss!
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!